Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Andreas Heinsen. Andreas Heinsen ist Rechtsanwalt, ehemaliger Vorstand der ÖRAG Rechtsschutz AG, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutsche Assistance Versicherung und Geschäftsführer der Alcura 4VS. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Herr Prior, ich freue mich dabei zu sein heute. Bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, das Kernthema ist natürlich, was Sie ja auch schon öfter publiziert haben, nämlich zum Thema Legal Tech und Rechtsschutzversicherung. Wie ist da das Verhältnis zurzeit? Und vielleicht noch ein Einwurf vorneweg. Wenn wir heute über Legal Tech sprechen, dann meinen wir nicht Legal Tech Software, sondern wir meinen eben solche Firmen wie Flightright, geblitz.de, RightMart, diese ganzen Anbieter von sogenannten Legal Tech Services. Also, wie ist da das Verhältnis, wie sehen Sie das zwischen Rechtsschutzversicherungen und Legal Tech Firmen?
Also ich schaue da immer so ein bisschen in die Historie zurück und als wir mit der Telefonberatung über Fernsehkanäle begannen, war es ja auch eine sehr konträre Situation, erstmal festzustellen zwischen den neuen Dienstleistungsanbietern und dann den Rechtsschutzversicherern, die da ein bisschen überrascht wurden, dass ihre Beratungsleistung außerhalb ihrer Sphäre dann angeboten wurde. Also heute haben wir eigentlich Ähnliches, wenn Sie heute reinschauen in das Angebotsspektrum von vieler Rechtsschutzversicherer. Auch mein altes Haus, dort finden Sie, ich sag mal, zwischen 3 bis 9 Dienstleistungsangebote durchaus von Legal Techs, die jetzt das Produkt anreichern. Also ich glaube, da haben wir eine Zeitreise des Gegeneinanders jetzt in einem Miteinander schon gefunden. Mhm. Und jetzt versucht man hier operativ die Leistungen sich hier im digitalen Bereich abbilden und die Kunden ja auch sehr gut angenommen haben, muss man ehrlicherweise auch sagen. Geblitz.de haben Sie schon erwähnt, das ist natürlich ein Treiber gewesen in einem Kerngeschäftsfeld von Rechtsschutzversicherern, dem Verkehrsrechtsschutz, der vielleicht so manchen auch ein bisschen wehgetan hat, weil dort natürlich die Kundenschnittstelle, ich sag mal, übers Internet massiv angegriffen wurde und die Kunden auch Spaß an diesen Prozessen hatten. Und so allmählich sehen wir, dass hier durchaus Aktivitäten der Gesellschaften sich auch in deren Online-Angeboten widerspiegeln. So will ich das heute sehen. Noch lange nicht da, wo sich vielleicht so manches Legal Tech wünscht, schon in der Kooperation zu sein, aber auf der richtigen Spur ist man sicherlich da unterwegs, um hier, ich sag mal, Synergien und vielleicht auch wechselseitige Umsatzsteigerung zu generieren. Darum geht es ja immer. Eine Win-Win-Geschichte.
Ich finde das ganz spannend, dass Sie jetzt erwähnt haben, diese Telefonberatung, was ja damals Neues war. Ich habe mich eigentlich mit Legal Tech erst beschäftigt, so 2016 ungefähr. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut. Ich war einmal, hatte ich einen Vortrag gehalten 2018 bei den Versicherungsforen in Leipzig. Wie gesagt, 2018. Und damals wollte ich eigentlich sprechen über KI-Chatbots. Also quasi das, was heute ChatGPT ist, 5, 6 Jahre später. Aber damals wollten Ihre ganzen Kollegen von den Rechtsschutzversicherungen eigentlich nur was hören über geblitz.de und solche Themen. Weil die das, sag ich mal, wie Sie schon selber sagten, aufgeschreckt hat. Ja, das habe ich damals gar nicht so gewusst, weil ich die Rechtsschutzversicherungsbranche eigentlich gar nicht kannte. Aber dann habe ich doch gemerkt, wie Legal Tech, diese Art von Legal Tech-Unternehmen das Ganze also sehr, sehr veränderten und verändern wollten. Ja, Sie haben ja schon gesagt, die Konkurrenzsituation, die damals sehr, sehr groß gesehen wurde, ist heute ein bisschen anders, hat sich also verändert. Wie ist das denn bezüglich Investitionen? Es gab ja jetzt schon Versicherer, Rechtsschutzversicherer, die also in Legal Tech Firmen, wohlgemeint nicht in die Kanzleien, weil sie das ja nicht dürfen, noch nicht, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ja, investieren. Wie ist denn da Ihre Kenntnis? Sind das schon viele oder ist das jetzt eigentlich nur so ein Vorreiter? Wie ist das? Wie sehen Sie das?
Also, ich glaube, das Zusammenwirken von Legal Tech ist man selber, make or buy, das ist ja eine große Geschichte. Da muss man sich, glaube ich, immer die Gesamtstruktur des deutschen Rechtsschutzmarktes anschauen und wer, ich sag mal, derjenige ist, der selbst bauen kann oder selbst bauen möchte. Das sind sicherlich unter den Top Ten auch nicht alle Top Ten Versicherer. Ja. Dann sind es diejenigen, die eigentlich auch Dienstleister-Kooperationsangebote auch zukünftig und heute auch angewiesen sein werden. Und da haben sich ja auch eine ganze Reihe von Dienstleisterstrukturen jetzt um die Versicherer aufgebaut. Und das war eigentlich das Gleiche wie, darum habe ich es nochmal erwähnt, bei der Telefonberatung. erst konträr ging und wir haben ein neues Marktfeld, das wir alleine bearbeiten. Und wenn Sie die Gesellschaften, die es damals gab, heute betrachten, sind sie große Dienstleister der Versicherer geworden.
Was sie ich würde da gerne mal, weil Sie das jetzt erwähnt haben, würde ich da gerne mal rein, weil viele das vielleicht gar nicht wissen. Ich nämlich damals auch nicht so sehr. Ich habe das, wie gesagt, der Rechtsschutzversicherungsmarkt war gar nicht mein Markt. Wie war das denn, wenn Sie die Parallele jetzt schon ziehen zwischen der Telefonberatung? Wann ungefähr fing das an? In welchen Jahren? Und wer hat das dann damals gemacht? Und wie wurde das dann von den Versicherungen aufgenommen?
Aber es waren die Ideen von Anwaltskanzleien, die, ich sag mal, im Ordnungswidrigkeitenbereich bisher Papier abgewickelt haben, die dann Telefonieangebote gemacht haben. Das waren zwei, drei. Und dann gab es auch Dienstleister, reine Dienstleister, die aus dem Telefonmanagementbereich kamen und die Rechtsberatung über angeschlossene Anwälte dann in den Markt getrieben haben. Das, aus der Rechtsschutzregulierersicht ist es, sag mal, der Erstkontakt mit dem Kunden. Dann bearbeitet man ja innerhalb der Fallprüfung auch Erfolgsaussichten und Ähnliches. Und das ist eigentlich dann eigentlich ein wechselseitiges Spiel gewesen, wie man diese Dienstleistungen nach draußen für die Kunden, um sie dann auch möglichst nah und schnell mit ihrem Rechtsproblem zu dem Versicherer zu holen, dann interagiert hat. Und dann weitere, und dann folgte ja nach der Telefonberatung irgendwann die Online-Beratung, dann die Vertragsberatung. Und so wurde das stufenweise ja immer weiter ausgebaut. Und heute sehen wir eigentlich bis zu Vertragsgeneratoren Angebote. Das ist viel breiter geworden, was heute den Endkunden neben der Versicherungsleistung hier von den Versicherern zur Verfügung gestellt wird. Auch ein wenig, das ist so vielleicht die versicherungstechnische Historie, die Versicherer ja immer mehr, ich sag mal, Selbstbehaltstarife auch in den Markt gedrückt haben, sagen manche. Und mit 300, 400, 500 Euro Selbstbehalt, man gerade ja diese Legitech-Angebote, die ja mehr auf das kleinteilige Geschäft, nehmen wir jetzt FlightRide mal als Beispiel, da dann Leistungen anbieten kann, die eigentlich sonst unter der normalen Versicherungsvertragslogik eigentlich nichts zu leisten wären. Ne? Und deshalb hat man additiv diese kleinen Fallkonstellationen, die man eigentlich aus der Deckung rausgenommen hat, dann wieder mit Legitech-Angeboten angereichert, teilweise mit gesamter Kostenübernahme dann doch, also ein Beratungsrechtsschutz ohne Selbstbehalt oder eben dann zu vergünstigten Konditionen als Dienstleistungsangebot für die Kunden im Staat. Das ist also, finde ich, eine sehr spannende Entwicklung, weil man dort beides zusammentut, eine gewisse versicherungstechnische Ausrichtung der Sparte insgesamt mit, ich sag mal, einfach und schnell von den Kunden auch zu nutzenden schlanken Angeboten im Tech-Bereich, die unterhalb dieser Kostenschwelle sich dann auch bewegen. Das sind ja auch die Erfolgsmodelle für die meisten Legal Techs bisher gewesen.
Ich hatte ja selber vor allem in den ersten paar Jahren, wo das so aufkam, mit Legal Tech auch solche Legal Tech Firmen beraten oder Kanzleien beraten, die sowas machen wollten wie Legal Tech Lösungen. Und einer der großen Unterschiede zu den Rechtsschutzversicherungen war eigentlich immer das Geschäftsmodell insofern, dass die RSV natürlich ein Abo-Modell hat, wo ich quasi sage, okay, ich zahle jeden Monat einen Betrag oder einen Jahresbetrag und da fühle ich mich dann sicher, da bin ich abgedeckt, ja, egal was mir passiert. So. Und bei Legal Tech ist es ja überhaupt nicht so gewesen, sondern da hatte ich dann einen Fall und dann habe ich vielleicht diese Legal Tech Firma gefunden, das war ja auch alles noch recht neu, da muss man erstmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Wenn man damals auf die Straße ging vor ein paar Jahren, ist wahrscheinlich heute auch noch nicht so viel anders, und man sagt, was ist denn, kennen Sie Legal Tech, sagen immer noch viele, was ist das? Ne? Also das hat sich gar nicht so viel geändert. Aber das Geschäftsmodell ist insofern natürlich anders, da es eben ja manchmal ein Fall war, der dann als Einzelcase quasi angegeben worden ist und durchaus gar nicht dazu führte, dass nochmal einer kam. Also viele hatten das Problem, dass sie ja für den ersten Kunden, also viele Legal Tech Firmen, dass sie für den ersten Kunden sehr viel Marketingbudget aufwenden mussten, um den zu bekommen. Und der kam größtenteils gar nicht mal wieder oder vielleicht nach ein paar Jahren oder so. Das ist natürlich bei der Rechtsschutzversicherung völlig anders. Sind denn nicht solche Modelle viel interessanter, wenn man jetzt darüber spricht, dass die Rechtsschutzversicherungen investieren in Legal Techs, dass man eben solche Abo-Modelle generiert und das alles unter einen Hut bringt? Oder ist das quasi gar nicht möglich?
Die Frage ist ja, wie hoch ist eine Frequenz beim Privatkunden eines Rechtsschutzversicherers und wie ist die Lösung, ich sag mal, After-Event-Deckung ist das ja im Ergebnis, was ja im Rechtsschutzbereich ja teilweise auch schon gibt. Das ist ja eine Vorfinanzierung im Ergebnis des Aufwandes, der hier kalkulatorisch berechnet ist. Das sind natürlich viel höhere Prämien als jetzt für Versicherungsprodukte, die in die Zukunft schauen, was das Risiko betrifft. Und ich glaube, hier haben wir eine Schadenhäufigkeit oder ich sag mal, der Kunde kommt alle, ich sag mal, zwischen 6 und 8 Jahren bei einem Versicherer vorbei. Das ist natürlich für ein Geschäftsmodell eines Legal Techs nicht der große Treiber für ich sag mal, Massengeschäft in wiederkehrender Skalierung. Und wie wir es jetzt an diesem Skandal ja aussehen, dass durchaus so manche Kanzlei, die sehr, sehr stark auf dieses Geschäftsfeld sich ausgerichtet hat, jetzt möglicherweise, ich sag mal, bis zu Personalabbau-Themen oder sogar Insolvenzen hier auf uns zukommen, wenn man, ich sag mal, sehr eindimensional sein Geschäftsmodell betreibt. Das gilt ja für Rechtsschutzversicherer auch. Wir haben nur einen Vertriebskanal bearbeitet oder nur eine Produktlinie oder eine Kundengruppe, der ist natürlich nicht so verifiziert im Markt unterwegs und kann die Schwankungen nicht ausgleichen. Deshalb diskutiere ich auch mit so manchem Legal Tech in meiner alten Beraterrolle. Die Themen auch, es gibt da noch einen anderen Markt, also neben dem klassischen Verbrauchermarkt, das sind die, ich sag mal, Verbraucher Plus und das sind die kleinen Unternehmen. Also ich sag mal, die KMUs, die Handwerksbetriebe, die durchaus standardisierten Rechtsberatungsbedarf haben, die auch ein spannendes Klientel auch für die Rechtsschutzversicherer heute schon sind und dem man auch was zur Verfügung stellen könnte. Und da haben sie natürlich viel höhere, ich sag mal, Nutzungsfrequenzen. Ja, die Arbeitsverträge, Dienstverträge, Mietverträge, die fahren mit kleinen Fahrzeugflotten durch die Gegend. Also da haben sie eine viel, viel höhere mögliche Frequenz für einen Dauerbetrieb dann auch in der Kooperation. Und deshalb, wenn man die erste Schranke genommen hat, wir Legal Techs sind nur Verbraucherschützer, was sie ja eigentlich nicht sind, aber und dann sagt, wir kümmern uns auch um weitere andere Segmente und bieten hier ähnliche Leistungen, das ist das Spannende vielleicht dabei. Die Leistungen für den kleinen Handwerksmeister sind dann vielleicht gar nicht so inhaltlich anders auszugestalten als das für einen Privatkunden, seinen Angestellten. Und wenn man, ich sag mal, diese Blockade so rausnimmt aus seinem Geschäftsmodell, dann kann man additiv sicherlich andere Frequenzen erreichen, auch in der Kooperation mit Rechtsschutzversicherern, als das in der Vergangenheit war. Eine spannende Diskussion, mache ich immer gerne. Dann kommt man natürlich zu dem Thema, wir vertreten nur Verbraucher. Ich sage ja, wir haben ja jetzt gelernt, mit den neuen Musterfeststellungsklagenverfahren, dass Verbraucher ja auch neu definiert wurden und da gehören ja auch KMUs dazu. Und das war spannend. Und wenn man skalieren will, braucht man entweder einen großen Versicherer mit viel Masse, der kontinuierlich seine Anfragen der Kunden einsteuert oder eben bestimmte Geschäftsfelder, wo Dauerbetrieb mehr auf der Tagesordnung ist als jetzt beim Privatkunden, der alle paar Jahre vielleicht eine Rechtsfrage hat oder einen Rechtsfall hat.
Das heißt also quasi, der neue Trend ist jetzt die Legal Tech Rechtsabteilung quasi, die für Kleine, die keine eigene haben, sich die auch gar nicht leisten können und wollen. Und dass die eben Cases haben, da sprechen wir von Arbeitsrecht. Ja, was haben die noch so dann?
Das geht ja so weit, gehen Sie auf die Seiten der IHKs, da können dann im Ergebnis der kleine Handwerksmeister sich bis zu seinen Geschäftsführerverträgen die Muster runterladen. Das ist alles sehr zerstückelt in unterschiedlichen Qualitäten und nicht smart in der Anwendung. Ja? Und was wir möglicherweise auf der steuerrechtlichen Seite sehen für diese kleinen Unternehmen im Digital-Cloud-Bereich, das auch auszuweiten dann auf den rechtlichen Bereich, ist sicherlich eine Idee wert, das zu tun.
Ja, spannendes Thema, wenn da in Zukunft mehr kommt. Also ich gehe da auch total konform, wenn man solche Kanzleien, / LegalTech-Firmen hatte, die dann so auf Dieselskandal setzen, da haben die sicherlich sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, wenn sie es gut gemacht haben, aber irgendwann ist so ein Thema halt vorbei. Wobei mir immer gesagt worden ist von solchen Unternehmern und Anwälten natürlich, Ja, solche Themen kommen immer wieder. Also es gibt immer wieder mal den nächsten Dieselskandal, der dann eben ein anderes Thema ist quasi, ne?
Ja, und das ist
Also,
gerade die nächste
ja.
Massenschaden ist jetzt der Datenklau. Und
Ja,
da habe
eben.
ich natürlich gerade auf der BCS Law School von einem OLG-Richter natürlich wieder viel Gegenwind gegen diese Massenkanzleien mit vernehmen dürfen, weil das natürlich aus deren Sicht wieder ihre einzelne Gerichte, muss man ehrlicherweise jetzt sagen, einzelne Gerichte gezuspült, was dann mit 100 oder 200 Seiten Schriftsätzen für so ein Standardverfahren dann mit ausgedrucktem Papier auf den Schreibtischen der Richter heute natürlich das Problem im operativen Geschäft darstellt. Der Unterschied, der große Unterschied, und das hat der GdV ja auch dargestellt, ist die Streitwürde, die wir natürlich in diesem Skandal hatten, die dann zwischen 30, 40, 50 und nehmen wir die Mercedes-Fälle dann 70, 80, 90.000 Euro wert
Viel.
waren, die finden wir natürlich in diesen kleineren Sachen nicht. Und deshalb ist der Fall des Umsatzes sicherlich, Klammer auf, auch mit Rechtsschutzdeckung unterlegt. Ist dann schon ein großer. Und der GdV hat ja auch berichtet, dass hier die Stückzahlen massiv, ich sage mal, fast gegen null zurückgegangen sind. Berichtete auch übrigens die Vertreterin von der Volkswagen AG auf der Tagung bei der Buzzi Law School vorletzte Woche, dass Neufälle nahezu keine mehr da sind. Ob das so ist, weiß ich nicht genau, aber die GdV-Zahlen sprechen eigentlich auch dafür. Also da, sag mal, dieses Thema ist durchgeritten in Deutschland und die Verbraucher und Versicherungsnehmer können es vielleicht nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Und jetzt haben wir allmählich ja auch eine Phase erreicht, wo diese betroffenen Fahrzeugtypen schon viele, viele Jahre hinter uns liegen.
Ja, spannend,
Also
spannend.
muss man sich ein
Aber
neues Modell suchen.
richtig, richtig. Genau das meinte ich. Und Sie haben es ja schon gut gesagt. Es gibt eben nicht so viele Modelle, wo die Schadenssummen so hoch sind, ne? Also Massenfälle gibt es irgendwie immer, aber das ist eben dann doch mal eine große Ausnahme gewesen. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema kommen. Glauben Sie oder wie weit wissen Sie das auch? Oder sage ich mal, wenn man mal in die Zukunft da schauen möchte, ja, glauben Sie, dass es dazu kommt, dass das Verbot von Investitionen in Kanzleien fallen wird, also Schrägstrich oder ist ja auch Richtung EuGH oder Richtung EU-Richtlinien und so weiter, dass es also mal möglich wird, dass Rechtsschutzversicherungen und Investoren direkt in Kanzleien investieren können, anstatt diesen Umweg gehen zu müssen über Legaltech-Firmen, die eben keine Kanzleien sind und dann immer die Software anbieten als Lizenz oder ähnliche Modelle gibt es da ja. Meinen Sie, das kommt mal?
Also, wie gesagt, ich war mit Professor Römermann, unserem Kollegen in allen Gassen, der da unterwegs ist, beim Schadenforum oder der Schadenmesse in Leipzig in der letzten Woche und auf dem Podium, auch mit dem Thema. Es ist ja schon mal interessant, dass auf einem Schadenmessekongress, wo es eigentlich um Kfz und Sachschäden geht, das Legal-Thema, das Rechtsthema und die Überschrift war: Wann kaufen Versicherungsunternehmen Anwaltskanzleien, auch auf die Agenda geschafft hat. Und wir hatten auch ganz guten Zuspruch. Und zusammen mit Professor Römermann, Thomas Kohlmeier und dem Vorstandsvorsitzenden Rainer Huber der Auxilia haben wir dann darüber diskutiert. Die Auxilia hat ja, ich sag mal, mit der LVM zusammen 27 Millionen Euro in die Hand genommen in die Rightmark. Nicht in die Anwaltsgesellschaft, sondern in die Tochtergesellschaft. Aber wie so manche Kollegen auch immer sagen, wo ist eigentlich der funktionale Unterschied dann auf der Gruppensicht und auf der Dienstleistungssicht, was der Versicherer sich dort möglicherweise erträumt an Zukunftspotenzialen. Und Rainer Huber hat das sehr deutlich eigentlich auch toniert, indem er sagte, es neben dem Versicherungsgeschäft mit den Ertragspotenzialen, die wir da haben, ist dieses versicherungsnahe Dienstleistungsgeschäft durchaus möglicherweise attraktiv in der Zukunft, um zusätzliche Erträge auch zu generieren, in Kooperation mit Angeboten, die das Versicherungsprodukt ergänzen. Ja, und das ist sicherlich ein strategischer Ansatz, der auch in anderen Häusern überlegt wird und nicht nur Dienstleistungen jetzt, um die eigenen Produkte anzureichern, sondern vielleicht auch zusätzliche und so auf mancher Internetseite von manchen Versicherern, nehmen wir Beispiel der ARAG oder auch der DIVK, fänden wir ja schon kostenpflichtige Zusatzangebote für die Gesamtmasse der Versicherungsnehmer einer Versicherungsgruppe. Es geht ja nicht nur um die Rechtsschutzkunden, sondern meistens hat der Versicherungsgruppe, nehmen wir mal die DIVK als Beispiel, 1 Million Rechtsschutzkunden, 2,5 Millionen Kfz-Kunden. Da kann man ja im Ergebnis über die Plattform, die man selber hat, zusätzliches Umsatzpotenzial generieren, wenn man die Kommunikationsstrategie denn so ausbaut, dass diese Leistung auch bei den Endkunden ankommt. Darum ist natürlich der Versicherer immer dann zu messen, wie erfolgreich er auch mit neuen Angeboten, die vielleicht ganz toll sind, aber wenn sie keiner kennt, nutzt sie auch keiner. Das ist, glaube ich, was wir sehen werden.
Das heißt, Sie würden es auch persönlich, sage ich mal, begrüßen, dass so eine Entwicklung käme, dass Rechtsschutzversicherungen in Kanzleien investieren könnten? Oder also auch im Sinne vielleicht des Verbraucher, der Verbraucherrechte, um das mal so zu sagen. Ist das besser für Verbraucher?
Die Frage ist ja, so wie das BMJ das argumentiert, ist ja eigentlich die zur Verfügungstellung von Risikokapital dann auch für den Legalmarkt insgesamt, Zugang zum Recht für die Verbraucher oder auch für die kleinen Unternehmen. Ich glaube, die denken die auch mit. Um da Kapital zu mobilisieren, um da einen Schritt nach vorne zu machen. Das ist ja die Idee von Marco Buschmann, glaube ich, auch, der selbst aus einer Großkanzlei kommt, hier das Thema nach vorne zu fahren. Dass natürlich die Anwaltsorganisationen da derzeit, ich sag, massiv auf die Bremse treten und an diesem Status nicht gerüttelt werden soll, aus deren Sicht, ist, glaube ich, nachvollziehbar aus der Position heraus, auch von vielen, vielen Einzelanwälten auch noch. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wer ist denn wirklich gefährdet zukünftig, wenn dann hier eine Kapitalöffnung kommt? Und das empfehle ich dann immer, nicht nur immer auf das Kapital zu schauen, sondern auch auf die Mandanten. Es gibt viele Kollegen und auch mittelständische und vielleicht gar nicht so große Kanzleien, die ihre Geschäftsmodelle schon so umgebaut haben, dass sie mit 2, 3 Partnern und 2, 3 Mitarbeitern ein bundesweites Modell anbieten und die an Kanzleien auch gar keine Mandanten mehr kommen. Wir sehen, diese Entwicklung ist eigentlich viel spannender, als jetzt zu sagen, wir haben hier die Möglichkeit für bestimmte Player jetzt Risikokapital für den IT-Ausbau zu platzieren. Da ist heute schon viel möglich und wird auch schon viel umgesetzt. Das wird nur selten so nach vorne getragen. Standesrechtliche Themen, ja, wenn ich das so richtig beurteile, wie das bewertet wird, der EuGH hat auch im Mai schon mal seine erste Auskunft dazu geben wird, in der ersten mündlichen Verhandlung, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, steht die jetzt an. Und wir dann aus der EU heraus vom EuGH hier einen Auftrag bekommen als Gesetzgeber, dann wird es vielleicht nicht die völlige Freigabe geben, sondern bestimmte, ich sag mal, Grundlagen für die Absicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit, die wird es sicherlich geben. Aber wenn man heute ins Partnerschaftsgesetz reinschaut und sieht, mit wem man heute alles, ich sag mal, gemeinsame Gesellschaften betreiben kann, ich sag mal, Überschrift Künstler, oder auch diplomierte Volks- und Betriebswirte.
Ist schon sehr breit eigentlich aufgestellt.
Ja, also Unternehmensberater, Beispiel. Also, da macht es schon Sinn, dass der bayerische Anwaltsgerichtshof hier ein paar Fragen stellt, wo eigentlich die Differenzierung danach zu sehen ist.
Ja, was ich gerade spannend fand, war, dass Sie gesagt haben, dass es natürlich schon Kanzleien gibt mit wenigen Mitarbeitern und wenigen Anwälten, die sowas quasi als Start-up, will ich mal so sagen, hochziehen. Die Beratung findet online statt, was sie viel einfacher macht, lukrativer macht. Ja, aber gerade das, denke ich, wäre ja interessant, wenn in solche, und ich nenne die jetzt mal Kanzlei-Start-ups, dann eben große Versicherer investieren könnten. Und zwar nicht nur in eine, sondern vielleicht sogar in mehrere. Dann hätten wir ja wirklich so einen Legal Tech Kanzlei Startup Markt. Das hatten wir ja bisher eigentlich gar nicht in der Konkurrenz überhaupt nicht und in der Breite schon mal gar nicht. Ja, also Rightmart ist erstmal ja nicht wirklich die Kanzlei, in die investiert werden konnte. Und so viele Rightmarts gibt's ja auch nicht. Also wenn man das mal sieht, ne? Vielleicht würde das dazu führen, dass dort viel mehr Bewegung im Markt herrschen würde, oder?
Ja, die suchen dann im Ergebnis nach Unternehmern in Kanzleiform. Ne? Das was es schon immer gab. Ne? Es gibt in Deutschland, ich sag mal, eine Handvoll Kanzleien, die schon immer den Weg zu den Rechtsschutzversicherern in Kooperation gesucht haben. Und diese Kanzleien sind auch alle nicht kleiner geworden im Laufe der Jahrzehnte. Ja. Und diese Skalierung dann über das vielleicht auch fokussierte Geschäftsmodell einer Kanzlei. Und das, was wir da heute sehen, das sind ja diejenigen, die sich fokussiert haben dann auf bestimmte Bereiche und sich dann andocken auf die an diejenigen, die auch, ich sag mal, entsprechendes Volumen auf Dauer in Kooperation dann auch beisteuern können. Ne? Ich nehme mal das Beispiel, wir haben das eigentlich schon in manchen Bereichen, was Verbandsgruppen betrifft. Ne? Also da haben wir ja durchaus Verbände, die ja einen, ich sag mal, eingeschränkten Bereich von Rechtsberatung anbieten. Und dahinter geschaltet sind in der Regel ja entweder eigene Syndikusanwaltsstrukturen, da wo man selber vertreten kann. Nehmen wir mal Mietrecht, geht das ja in Deutschland. Aber eben auch Kanzleistrukturen, die ganze, ich sag mal, Verbandsstrukturen dann hinten administrieren, was die rechtliche Beratung betrifft. Da haben wir sowas eigentlich schon. Da wird eben die Finanzierung des Wachstums über den Verband organisiert, ne, und das Kapital reingegeben. Nicht das, was man vielleicht dann zukünftig machen könnte, was insbesondere die Schnittstellen dann auch zu den Mitgliedern, Klammer auf, Versicherungsnehmern, im Dreiecksverhältnis dann zwischen Dienstleistungsnehmer und Dienstleistungsgeber und dann Risikoträger oder Verband. Nichts anderes ist das ja eigentlich, so ein ADAC, im Groß oder Klein. Ne?
Absolut,
Und
absolut.
neu zu denken und vielleicht auch als kleine Kanzlei oder kleinere Kanzlei zu sagen, ich spezialisiere mich da in bestimmten Bereichen, bestimmte Zielgruppen, und das ist der Weg, ist schon die Erfolgsgeschichte von vielen in der Vergangenheit gewesen. Jetzt technologisch und dann auch bundesweit möglich. Das ist ja vielleicht der Unterschied, ne? Also die
Absolut.
Skalierungsfähigkeit wächst durch die Digitalisierungsreife, die wir dann auch in den Kanzleien haben. Und dafür ist Invest in Menschen ja auch, und das ist es ja bei Startups. Wir reden ja nicht darüber, wir haben Strukturen, sondern wir reden ja über das Invest in das Management, die eine Idee hat und dann auch die Treiberfunktion dann umsetzen kann. Und das wird sicherlich breiter werden, wenn diese formale Schranke für die Kanzlei in Reinkultur fällt. Werden wir sehen, wird dieses Jahr wohl noch passieren. Auch ja auch noch.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie sich der Rechtsmarkt, der Kanzleimarkt vielleicht verändern wird dann in den nächsten Jahren, auch durch eben Rechtsschutzversicherungen, was sie dort quasi verändern können, vielleicht dann auch investieren können. Wie ist es denn auf der reinen Technologieebene? Also, wenn wir jetzt mal an KI denken, ChatGPT und KI ist ja mittlerweile jetzt auch schon in jeder Kanzleisoftware, die Sie kaufen können, ist sie quasi schon integriert, sicherlich manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, aber man sieht ja, dass es eben wahrscheinlich immer mehr wird. Also, das ist ganz klar. Und KI hat natürlich die Vorteile, dass sie Prozesse schneller macht. Manche gehen ja eben in diese Richtung, was hier ja auch schon oft Thema in unserem Podcast war, nämlich ersetzt KI den Anwalt oder solche Sachen, ja. Da sagen wir ja auch immer, okay, vielleicht in einer absehbaren Zeit, nicht in einer weiten Zukunft ist sowieso schwer zu sagen, was jetzt in 10 Jahren, 20 Jahren ist oder so. Aber wie ist da Ihr Blick auf KI? Und Sie sagten ja auch, dass Sie bei der Bucerius, neulich waren und da wurde auch darüber gesprochen im Umfeld von der Justiz, oder? Wie war das?
Ja, genau. Und da war, ich glaube, ein Diesel-OLG-Senatsvorsitzender mit anwesend, der dann sich natürlich erstmal über die Vorlagen, die wir jetzt zum Vorab-Entscheidungsverfahren des BGHs, Massenverfahren hier auf dem Tisch liegen haben oder noch nicht richtig auf dem Tisch liegen haben, was aus Sicht der Richterschaft viel zu kurz springt. Dann wünscht sich daher sehr, ich sag mal, restriktive Eingriffe in die ZBO. Und mein Highlight war eigentlich als ehemaliger Rechtsschützer an dem Tag, in dem er auch noch ins Publikum, und da waren noch ein paar Rechtsschützer anwesend, rein sagte, dass auch die Rechtsschutzversicherer müssten die Möglichkeit erhalten, die Deckungszusagen zurückzuhalten, bis der BGH entschieden hat. Das wäre natürlich die Idee, auf die wäre ich gar nicht selber gekommen, vielleicht auch noch mit dem alten Hut. Aus Sicht der Richterschaft natürlich mit dem Einspülen, so sehen die das ja immer von neuen Fällen, auch während des Vorabentscheidungsverfahrens, was ja auch ein paar Monate oder auch ein Jahr dauern kann, richtig gedacht. Aber ich habe so den Eindruck, man schraubt da derzeit in der Justiz an den falschen Stellhebel. Das über das Gesetz zu machen, ist, glaube ich, suboptimal. Da braucht es so ein bisschen den Mindset in der Veränderung, den es auch gibt. Es gibt sehr innovativ freudige OLG-Präsidentinnen, sage ich hier mal, und sehr unterschiedliche Ausprägungen auch. Aber wenn ich dann auch wahrnehme, dass es einfach faktisch an dem notwendigen Geld fehlt. Also wir wissen, was so eine Umsetzung von Cloud-Technologie, ich habe das selber in meinem alten Haus als einer der ersten Versicherer dann auch umgesetzt, was das an Invest bedeutet in Millionenhöhen, um dann auch den Dauerbetrieb sicherzustellen. Und da scheitern die Diskussion, glaube ich, derzeit sehr oft. Der Dauerbetrieb ist sehr teuer, die Pflege von Technologie dann auch in Gerichtsstrukturen. Ne?
Ja, wie sehen Sie das denn vor allem Föderalismus und auch jeder OLG-Bezirk und so weiter machen da teilweise ja eigene Projekte. Es gibt ja mehrere KI-Projekte schon in der Justiz. Ist das hilfreich oder ist das eher, ist das quasi ein guter Wettbewerb oder ist das eigentlich schlechter, weil es besser wäre, mal eine Sache groß zu fördern, verbunden? Was meinen Sie, wäre da besser?
Wenn ich so insbesondere die aus der Justiz auf dem Podium sitzenden Damen gehört habe, sind die schon ziemlich frustriert hinsichtlich der Umsetzungsdynamik, die sich da nicht so niederschlägt, wie man sich das erhofft. Auch viel hat es mit Budgets zu tun. Ich glaube, die Online-Klage-Thematik ist jetzt in der Testphase, wobei Online-Klagverfahren mit strukturierten Parteivorträgen, die man ja auch dann eigentlich so aufbauen muss, damit dann auch der Verbraucher diese Tools dann benutzt, und das ist ja die große Frage, ob er sie benutzt zukünftig. Ja. Da scheint es auch so zu sein, und ich habe da große Bauchschmerzen, wenn dann vorgetragen wird, dass man als erstes eine Gegenposition dann zur, ich sag mal, Flightride und Co. Hier aufbaut, weil dieser Prozess vermeintlich so attraktiv für die Verbraucher sein sollte. Und da schmunzeln natürlich die Kollegen dieser Portale und sagen, technologischen Vorsprung, den wir haben und insbesondere unsere Vermarktungspower, die wir mit unserem smarten Prozess hier haben, der einfach ist, du drückst drauf und Geld, und ob es 20 oder 30% weniger ist, interessiert in dem Moment den Verbraucher nicht für dieses Geschäftsmodell. Ne? Und das jetzt mit einer Gegenentwicklung Gerichtsprozess technisch abzubilden, ob das die richtige Strategie ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dran für den Prozess. Ist klar, da sitzen diejenigen, die Modelle sich angeschaut haben, und da sehen wir dann Mietpreisbremse und Flugpreisrückerstattung als die großen Treiber. Aber ob das wirklich dann konkurrenzfähig ist und einen Traffic auf dieses Angebot dann bringt, ich bin sehr gespannt.
Ich würde gerne nochmal als letzte Frage Ihre Einschätzung mit all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, was also die Zukunft hergibt. Ja, ist der Markt der Rechtsschutzversicherer, ist der in positiver Entwicklung in den nächsten paar Jahren oder in negativer Entwicklung? Wie sehen Sie das?
Es gibt zwei Prämissen, muss man einmal sagen. Ne? Also einmal gibt es ja die Sicht des Versicherers aufgrund der Kostenentwicklung, und wenn ich das so richtig verstanden habe, was an Informationen aus den Verbänden, den Anwaltsverbänden kommen, wenn wir eine Kostensteigerung für Gerichte und auch für Anwaltschaften noch sehen. Das ist wahrscheinlich zum 1.1.2025. Ich sage mal, wie immer, linear irgendein Prozentsatz. Wahrscheinlich wird es mit Blick auf die Inflation die plus 10 sein. Und dann sind alle wieder glücklich. Das heißt natürlich für die Rechtsschutzversicherer, die Corona-Lücke ja noch nicht verarbeitet haben, das alte RVG aus 21 im Dauerbetrieb auch noch nicht, dass es einen zweistufigen Preissprung dann irgendwann geben wird, weil die Streitwerte steigen ja auch. Also ja. Diese Inflation hat auch Wirkung auf Einkommen bei Anwaltskanzleien. Das negieren die so ab und zu in der Diskussion ja auch. Und wenn wir hier 16% Gehalts- und Lohnsteigerung haben, dann steigen eben auch beim Arbeitsgericht die durchschnittlichen Vergütungen der Arbeitsrechtsanwälte um 16% für diesen Fall.
Klar. Wobei ich davon ausgehe, dass natürlich die Versicherer diese Kosten ja auch weitergeben wiederum an die Kunden. Oder ist das nicht so
das
einfach?
Das ist natürlich durch die Beitragsangleichungsmechanismen, die alle in den Büchern haben, natürlich so gegeben. Die Frage ist ja nur, was löst das dann auf der Vertriebs- und Kundenseite aus? Also die eine Variante ist, Ich akzeptiere das Produkt weiterhin noch und das versucht man ja mit Legitech-Angeboten auch ein bisschen attraktiver in der Zukunft zu machen, auch völlig richtig. Das andere Thema, ist die Preisbereitschaft noch da oder entbrennt dann, sag mal, ein Preiswettbewerb unter den Versicherern, was dann für den Gesamtmarkt natürlich auch nicht das Schönste ist, um da, ich sag mal, nach vorne gesehen dann auch ertragsorientiert mit einer kleinen Marge, das hat Herr Huber auch nochmal dargestellt, wenn von 100 Euro 97 für Kosten und Aufwand weggehen, ist für die Marge nicht so viel drin. Ja. Für die Rechtsschutzversicherung, das ist der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre oder auch 10 Jahre sogar, viel mehr Ertrag ist in dieser Sparte nicht vorhanden, dann ist natürlich so eine heiße Phase, wo der gesamte Bestand im Feuer steht, auf der Wettbewerbsseite, eine sehr teure Phase.
Ja.
Das könnte in 2026, 2027 dann, wenn die Fälle, die jetzt schon in Büchern sind, dann alle zahlungspflichtig abgewickelt sind, natürlich dann zu Beitragsanpassungen in zweistelliger Höhe dann auch führen. Das durchleben wir ja alle als Verbraucher derzeit auch. Haben Sie ein Häuschen, haben Sie eine Wohnung, haben Sie eine Privathaftpflicht. Überall werden natürlich diese Kostensteigerungen werden durchgereicht und das wird natürlich im Rechtsschutz auch passieren. Die einen sagen, das ist was Positives, weil wir haben uns alle daran gewöhnt, dass diese 10% irgendwo alle durchreichen können und müssen. Und dann haben wir ein anderes Niveau und eine andere Treppe dann in 2026, 2027. Und ansonsten, Wachstum ist genug da. Das ist ja mal einer meiner Sprüche bei der Marktdurchdringung von 40-45% in den einzelnen Bundesländern auch sehr unterschiedlich. In neuen Bundesländern sind wir noch geringer. Im Rechtsschutzbereich durchdrungen ist sicherlich Potenzial da. Und wenn man sich dann das Thema von speziellen Zielgruppen, nehmen wir wieder mal unser kleines KMU-Geschäft, anschaut, dann hat man natürlich sicherlich deutliches Potenzial bei Durchschnittsbeiträgen auch pro Kunde. Ja, da geht es ja nicht immer darum, den 50-Euro-Schein günstiger zu sein, sondern vielleicht zukünftig dann vielleicht auch mit neuen Digitech-Angeboten attraktiver zu sein und dann auch Kaufbereitschaften auszulösen, die dann allen Partnern Spaß machen. Und da ist eigentlich Wachstum sicherlich zu sehen. Im Privatkundengeschäft genauso, da muss man dann niederschwellige Angebote, altes Thema, junge Leute spielen bei Rechtsschutz derzeit eine kleine Rolle, wenn man sich die Neugeschäftsdurchschnittsalter anschaut, wird Rechtsschutz eigentlich immer obendrauf verkauft. Und jetzt die Zielgruppe, ich sag mal, ab 21 oder nehmen wir auch dann die Studenten damit dazu, die mit in Fokus zu nehmen und Modelle zu bauen, die dann auch attraktiv sind. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, wo sich der Markt sich mal hinbewegen würde oder auch sollte, um das Produkt vorne auch für junge Leute, für Fahranfänger, heute fahren sie ja alle nicht mehr so viel, aber Mobilität haben sie ja trotzdem und Mobilität ist auch ein Risiko und dort etwas innovativer zu sein als in der Vergangenheit ist sicherlich vom Marktpotenzial her auch nochmal ein Thema, wo man rangehen kann. Eigentlich würde ich jetzt nicht sagen, habe ich schon in meiner gesamten beruflichen Zeit auch als Rechtsschützer gesagt, ausgeschöpften Markt, wer das behauptet, den gibt es im Rechtsbereich nicht. Und das gilt auch für die Anwaltschaft. Ja. Also umso besser ich aktiv meine Angebote dann an das nachfragende Klientel bringe, umso mehr Inanspruchnahme generiere ich dadurch. Das zeigen uns ja die Legal Techs. Wir haben ja einen neuen Markt geschaffen. Was die Richterschaft möglicherweise ein bisschen irritiert, aber das Recht auch verkauft werden kann, an den Mann, an die Frau gebracht werden kann, ist jetzt nicht nur im Düse-Skandal zu sehen, sondern es gilt ja für die gesamte Bandbreite der russischen.
Also quasi Konkurrenz belebt das Geschäft natürlich.
Ach so, ne? Das sollten wir in Deutschland auch sofort verziehen.
Herr Heinsen, ich danke Ihnen für das Gespräch. War sehr, sehr spannend, mal die Einblicke zu haben. Und große Sorgen um die Rechtsschutzversicherer macht man sich oder braucht man sich da nicht machen. Aber es ist trotzdem viel Bewegung zu erwarten in den nächsten Jahren.
Rahmenbedingungen können sich verändern, vielleicht sogar, ich sag mal, revolutionär. Und wie gesagt, dann schaut man doch bitte noch mal in die Zukunftsstrategie des Deutschen Anwaltsvereins aus 2013, also 2013, das ist 11 Jahre her, und da stand schon drin,
Wahnsinn,
wer die großen Stakeholder sein werden, wenn wir eine Liberalisierung haben werden auf der Finanzierungsebene, sind die Versicherer und die Banken. Und die Banken haben natürlich auch, und jetzt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen heute, das ist natürlich auch das Investitionskapital nicht nur in den Verbrauchermarkt gehen wird, sondern es werden natürlich dann auch Anwaltskanzleien powered by ABC Bank für das Angebot dann ihrer Kundschaft sicherlich auch einen neuen Antritt dann nehmen.
Und vielleicht bis hin zu Aktiengesellschaften. Also die Rechtsform ist ja quasi schon möglich, soweit ich weiß. Aber das kann ja alles noch kommen. Ja, super. Wie gesagt, dann vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und vielleicht hören wir uns mal in einem Jahr oder so wieder, um mal zu gucken, was denn da so alles passiert ist.
Entschieden hat, können wir uns ja noch machen.
Genau, das wäre schon interessant, richtig.
Ja, genau. Vielleicht machen wir dann auch mal ein Dreiergespräch mit jemandem, der da betroffen ist.
Das wäre auch spannend, genau. Dankeschön.
Dankeschön. Danke auch.